entscheiden? Ich bin mir sicher, fast jeder von euch hat sich diese Frage schon mal gestellt. Manchmal geht es dabei um Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, wohin fahren wir dieses Jahr eigentlich in den Urlaub? In die Alpen oder doch lieber ins Mittelmeer? Oder die Frage, für welche Kaffeesorte man sich eigentlich entscheiden soll, wenn man doch so gar keine Ahnung von Kaffee hat. Und dann gibt es aber auch die Entscheidungen, die uns stärker herausfordern. Meistens haben die Entscheidungen Auswirkungen auf unser Leben und auf die Menschen um uns herum. Eine solche Entscheidung kann das Leben komplett umkrempeln, gleichzeitig Freude und Schmerz bedeuten. Und dabei wissen wir oft nicht, wie sich so eine Veränderung, so eine Entscheidung dann auswirkt. Wir entscheiden uns ins Ungewisse. Und das sind dann Entscheidungen wie: Wie gehe ich eigentlich mit einer Freundesgruppe um, die ich total lieb gewonnen habe, mit denen ich schon ganz viele Erlebnisse geteilt habe, aber ich merke, irgendwie tut sie mir in meiner Gottesbeziehung nicht mehr gut. Bleibe ich da, lebe meinen Glauben in der Gruppe, um lebendiges Zeugnis zu sein? Oder ist doch Abstand dran? Die Entscheidung, nehme ich die lang ersehnte Beförderung an, bekomme damit eine höhere Position in der Firma, mehr Entscheidungskraft und finanzielle Sicherheit für mich und meine Familie? Oder fehlt mir dadurch die Zeit? Die Entscheidung, vertrete ich jetzt meinen Glauben, weil er das einzig Richtige ist für mich, obwohl ich dann mit Folgen wie Ausschluss aus der Gruppe rechnen muss, oder in Ländern wie Jemen oder Sudan auch mit Verachtung, Verfolgung oder Vertreibung? Wie soll ich mich entscheiden? Vor einer solchen herausfordernden Entscheidung stand auch Abraham. Mittlerweile war er Vater von 2 Söhnen. Ismael, sein Großer, er war jetzt 17 Jahre alt. Und er war der Sohn Hagars. Vor ein paar Jahren hatte Sarah und Abraham Angst, dass die Verheißung Gottes, er würde ihnen ein Kind schenken, nicht wahr werden würde. Und aus mangelndem Vertrauen schmiedete dann Sarah den Plan, dass Abraham doch einfach mit Hagar, ihrer Magd, einen Sohn bekommen sollte. Abraham stimmte denen zu, gesagt, getan, und so kam dann Ismael auch auf die Welt. Und Isaak, sein Jüngster, war nun 3 Jahre alt. Und er war der von Gott versprochene Sohn, den Sarah auf die Welt bringen durfte. Und das Zusammenleben zwischen den allen verlief nicht immer so reibungslos. Und so kam es auch zu der Entscheidung, die Abraham nun treffen musste. Ich lese aus dem 1. Buch Mose, Kapitel 21, die Verse 9 bis 14a. Eines Tages sah Sarah den Sohn der Ägypterin Hagar fröhlich lachen. Weil er der Sohn war, den Hagar von Abraham bekommen hatte, sagte Sarah zu Abraham, jag diese Magd fort, mitsamt ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht dein Erbe sein, gemeinsam mit meinem Sohn Isaak. Die Äußerung ärgerte Abraham sehr. Schließlich ging es um seinen Sohn. Aber Gott sagte zu Abraham, mach dir keine Sorgen um deinen Sohn und deine Magd. In allem, was Sarah dir rät, kannst du ruhig auf sie hören. Denn nur Isaaks Nachkommen sollen als deine rechtmäßigen Nachkommen gelten. Doch auch den Sohn der Magd will ich zum Stammvater eines Volkes machen. Denn er ist ja ebenfalls dein Kind. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser und legte beides auf Hagars Schultern. Dann gab er ihr den Jungen und schickte sie fort. Das dürfte Abraham nicht leicht gefallen sein. Vielleicht geht es ihm jetzt so. Laut ist es in seinem Kopf. Eine Träne rollt langsam über seine linke Wange. Das war eine schwere Entscheidung. Vielleicht die schwerste, die er bisher in seinem Leben getroffen hat. Wie sollte es auch anders sein? Schließlich ging es um einen seiner geliebten Söhne. Noch einen Moment schaute er Ismael und Hagar hinterher, wie sie ohne zurückzublicken entlangziehen, mitten ins Ungewisse. was wohl aus ihnen wird? Er wendet sich ab. Heute Morgen noch hatte Abraham Gewissheit. Gewissheit, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, indem er auf Sarahs Forderung hört. Als er diese Forderung zuerst gehört hat, war er verwirrt. Nein, besser, er war verletzt, enttäuscht und verärgert. Er konnte es einfach nicht glauben. Wie konnte Sarah so etwas von ihm verlangen? Es hatte doch so lange gebraucht, bis er Vater wurde. Und Sarah war ja schließlich auch daran beteiligt gewesen, dass Ismael zur Welt kommt. Er wusste selbst, diese Schuldzuweisungen waren ein bisschen unfair. Auch er hätte es verhindern können und dann würde er heute nicht vor dieser Entscheidung stehen. Doch der Gedanke, bald seinen Sohn in den Armen zu halten, war einfach zu verlockend gewesen. Irgendwo verstand er ja Sarahs Sorge um Isaaks Zukunft. Doch Gott, er hatte schließlich auch Ismael versprochen, viele Nachkommen zu haben. Und so hat doch jeder, Ismael und Isaak, seine Verheißung. Warum sollte das in Konflikt geraten? Gott würde da schon helfen. Kaum war der Gedanke zu Ende gedacht, hörte Abraham die Stimme Gottes. Er war geschockt. Ja, Gott hatte geholfen, aber so ganz anders, wie er es erwartet hatte. Gott, er verlangte das Gleiche wie Sarah. Abraham wurde traurig. Wie kann Gott so etwas von ihm verlangen? In seinen Gedanken wiederholte Abraham Gottes Worte. Mach dir keine Sorgen. Und so absurd es in diesem Moment auch war, er musste schmunzeln. Denn er tat genau das, was er eben nicht tun sollte. Er machte sich Sorgen. Gott kannte seine Menschen eben ganz schön genau. Abraham kam ins Grübeln. Vielleicht war es ja doch richtig, auf die Forderung von Sarah und Gott zu hören. Gottes Verheißung über Ismael, sie galt, auch wenn er nicht hier bei ihm aufwachsen würde. Morgen früh wollte er noch abwarten, dann würde er eine Entscheidung treffen. Als Abraham am nächsten Morgen aufwachte, wusste er, dass der Tag schwer werden würde. Doch die Nacht und der Schlaf hatten ihm genug Kraft gegeben, seine Entscheidung durchzuziehen. Er packte ein bisschen Proviant zusammen, holte Hagar und Ismael, verabschiedete sich kurz und schickte sie los. Die Gewissheit, die ihn noch vor wenigen Stunden angetrieben hat, ist nun verblasst. Gerade kam er sich wieder herzlos vor. Welcher gute Vater lässt denn auch seinen Sohn einfach so in die Wüste ziehen? Abraham sah in den wolkenlosen Himmel und wusste, dieser Tag würde heiß werden. Seinen Blick fest zum Himmel gerichtet, sagte er, Herr, mein Gott, seinen Sohn zu verlieren ist so unendlich schmerzhaft. Bitte sei bei ihm und bei Hagar. Er ließ sich sinken und dachte an Gottes Worte. Mach dir keine Sorgen. Gott fordert uns heraus. Hier fordert er von Abraham eine Entscheidung, die ihm nicht einfach fallen kann. Und er fordert nicht nur, dass er sein eigenes Kind fortschickt, er fordert gleichzeitig auch, dass Abraham seine Pläne loslässt, die er für seine Familie und für seine Kinder gemacht hat. Die eigenen Pläne loszulassen, das ist gar nicht so leicht, weil man dann vor dem Ungewissen steht. Nun könnte man erwidern, na gut, aber Abraham hatte ja die Verheißung von Gott und eigentlich wusste er auch, wie es mit Ismael weitergeht. Aber auch mit der Zusage, hey, es wird alles gut werden, braucht es Vertrauen und Mut, den Schritt ins Ungewisse zu gehen. Vielleicht hast du ja schon perfekt geplant, wie dein Studium verläuft, wo und wann du heiraten wirst oder wo du deine Rente verbringen wirst. Und dann kam es doch nicht so wie geplant. Wo musstest du deine Pläne schon mal loslassen? Im ersten Jahr meiner Ausbildung habe ich nebenher noch die Jungschar in meiner Heimatgemeinde geleitet. Und jeden Freitag, da freute ich mich auf die Kids und eine Stunde mal an was anderes zu denken. Die Jungschar, sie gab mir unglaublich viel. Sie war Zeit zum Auftanken und immer wieder die Bestätigung, hey, die Ausbildung, die du gerade machst, ist die richtige für dich. Als das Jahr dann weiter voranschritt, wurde irgendwann klar, dass die Zeit, die mittlerweile in die Jungschar floss, im Laufe der Jahre an anderer Stelle gebraucht würde. Die Frage wurde groß, wie geht's jetzt mit der Jungschar weiter? Wir hatten Mitarbeitermangel. Alle, die mitgearbeitet hatten, waren jetzt in Ausbildung oder Studium und dafür weggezogen. Nachwuchs? Gerade keiner in Aussicht. Von nun an ging ich jeden Freitag in die Jungschar, wohlwissend, dass ich bald 12 Kindern erzählen musste, dass ihre Jungschar aufhört. Nach einem Monat stand fest, die Jungschar hört auf, denn so viel wir gebetet hatten, so viel wir gesucht hatten, es war niemand da, der weiterleiten würde. Und dann, eines Abends, 3 Wochen bevor das Abschiedsfest anstand, meldete sich eine Freundin. Hey, ich habe gehört, ihr sucht da noch jemand für die Jungschar. Ich könnte mir das theoretisch vorstellen. Und ich hätte jetzt voller Freude übersprudeln sollen. Doch das war nicht so. Ich war gefrustet. Alle Pläne standen. Der Elternbrief war geschrieben und draußen das Abschiedsfest war schon so gut wie geplant. Und die Kinder, sie wussten auch Bescheid. Und jetzt sollte ich nochmal alles umwerfen. Dabei steht der Plan noch eigentlich. Und was ist, wenn es doch nur eine Verlängerung war, weil sie dann merken würde, hey, das klappt doch nicht so, ich brauche die Zeit auch woanders. Oder wenn die Kids gar nicht mit ihr klarkommen. Eine schwere Entscheidung für mich stand an. Was mache ich jetzt? Sage ich zu oder lasse ich es einfach laufen? Für viele, mit denen ich geredet hatte, lag die Antwort auf der Hand. Lea, das ist doch ein klares Zeichen Gottes. Die Jungschar soll weitergehen. Du musst das befürworten. Und so leicht war es für mich nicht. Nach ein paar Tagen und 2 intensiven Gesprächen mit einer Freundin fasste ich dann doch wieder Vertrauen und sagte den Kids, dass die Jungschar weitergehen. Und so laut, wie es in diesem Raum war, war es selten, alle jubelten vor Freude. Ich verabschiedete mich und blieb in der Ungewissheit. Was wird wohl aus ihnen? Unsere Pläne, sie geben uns Sicherheit. Sicherheit, weil wir wissen, was nach dem anderen kommt und was jetzt der nächste Schritt sein müsste. Deshalb schmieden wir uns sie, weil wir eine Sehnsucht nach Sicherheit haben. Ja, irgendwie wissen wir auch, dass immer irgendwas dazwischen kommen könnte, aber das hindert uns nicht daran zu planen. Ich würde so weit gehen und sagen, Planung ist teilweise unverzichtbar für unser Leben. Doch genau da fordert uns Gott manchmal heraus. Vertrau nicht auf deine Pläne. Vertrau auf mich. Ich hab's in der Hand. Abraham ist diesen Schritt gegangen. Im Vertrauen auf Gott und dass dieser seine Verheißung erfüllt, hat er Ismael und Hagar fortgeschickt. Wie es den beiden ergangen ist, ich lese die Verse 14 bis 21. Sie zog los und irrte durch die Wüste bei Beersheba. Als der Wasserschlauch leer war, legte sie den Jungen unter einen Strauch. Sie ging etwa einen Bogenschuss weit weg, setzte sich hin und dachte, ich kann nicht mit ansehen, wie der Junge stirbt. So saß sie da und weinte laut. Als Gott das Weinen des Jungen hörte, rief ein Engel Gottes vom Himmel her zu Hagar. Hagar, was ist mit dir? Fürchte dich nicht. Gott hat das Weinen des Jungen gehört, der dort liegt. Steh auf, heb den Jungen hoch und halt ihn fest in deinen Händen, denn ich will ihm zum Stammvater eines großen Volkes machen. Da öffnete Gott ihr die Augen und sie sah einen Brunnen. Sie ging hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Jungen zu trinken. Gott war mit dem Jungen und so wuchs er heran. Er lebte in der Wüste und wurde ein Bogenschütze. In der Wüste Paran war er zu Hause. Seine Mutter gab ihm eine Ägypterin zur Frau. Hagar 6 Jahre später. Hier stand sie und lächelte. In ihren Armen hielt sie ein Baby, kaum älter als 4 Wochen. Es war ihr erster Enkel. Hagar hob ihren Blick und erkannte in der Ferne Ismael, der nie wiederkommt. Bestimmt hatte er ein gutes Abendessen für sie alle mitgebracht. Dieser Moment, er lud sie ein auf eine Gedankenreise in die Vergangenheit. Was für ein verrücktes Leben sie doch gedacht hatte. Noch vor ein paar Jahren hatte sie Angst, dass ihr Sohn überhaupt überlebt, und jetzt war er zu einem Mann geworden, der die Bedingungen der Wüste unfassbar gut nutzen konnte. Die Wüstenwanderung, die sie beschreiten musste, war geprägt von Vorwürfen, Verzweiflung, Planlosigkeit und dem ständigen Gefühl, alleingelassen worden zu sein. Wo war Gott? Sie wusste damals gar nichts. Nicht, wie es weitergehen sollte, wie sie allein ihren Sohn großziehen sollte, nicht mal, wie sie den Tag überlegen sollte, wusste sie. Die Rettung kam wirklich in letzter Sekunde. Eigentlich hatte sie schon aufgegeben. Sie erinnerte sich noch ganz genau. Die Verheißung war noch nicht ganz vertraut, sprintete sie zu ihrem Sohn, um ein wenig von dem hoffnungsstiftenden Wasser zu geben. Wie sie den Brunnen übersehen konnte, war für Hagar immer noch ein Rätsel. Aber Gott hatte sie gehört. Halleluja! Der schwache Anflug von Überlebenswillen in Ismaels Augen, als er das Wasser kostete, würde sie nie vergessen. Es gab Zukunft. Vielleicht nicht die, die sie sich für Ismael gewünscht hätte, aber da war eine. Er durfte leben und darum ging es. Fürchte dich nicht. Das hatte der Engel Gottes zu ihr gesagt. Und es wurde für sie zum Lebensmotto. Ein Motto, das sie brauchte. Der Anfang in der Wüste, eine Ausbildung für Ismael und eine Frau für ihn zu finden, das war nicht leicht. Doch sie wusste um Gott und dass er sie gehört hat. Sie wusste um seine Verheißung für Ismael und vertraute darauf. Und hier stand sie, 6 Jahre später, mit einem kleinen Baby in der Hand. Die Verheißung, sie begann sich zu erfüllen. Mit stummem Dank blickte sie zum Himmel. Würde man Hagar heute fragen, was sie uns mitgeben würde, welche Botschaften das wären, dann würde sie wahrscheinlich das sagen. Erstens, Gott lässt uns nicht allein, und zweitens, Gott geht seinen Weg mit unseren Kindern. 2 Aussagen, die uns Mut machen. Der erste Mutmacher, Gott hört uns. Hagar stand vor einer extrem herausfordernden Situation. Sie war alleinerziehend und das ohne Vorwarnung und in einer Extremsituation. Doch ihr Weinen und Flehen ist nicht ungehört. Er stieß auf offene Ohren. Ganz wie der Name Ismael besagt, Gott hört. Und wir dürfen genau wie sie weinen und flehen. Ich denke, jeder kennt das Gefühl, allein zu sein. Niemand ist da, irgendwie ist gerade alles dunkel um einen herum. Doch als Christen dürfen wir an dem Versprechen festhalten, ich bin bei euch, alle Tage bis an der Weltende. So wie Hagar sind auch wir nicht allein. Wir haben einen Gott, der verspricht, da zu sein und der mit uns geht. Und er hört unsere Gebete. Also dürfen wir einstehen für uns selbst, für unsere Familie, für unsere Gemeinde und für noch so viel mehr. Im Vertrauen darauf, dass Gott es hört und dass es ihn nicht kalt lässt. Und immer wieder gibt es doch Situationen dann wie, gerade hat niemand Zeit für dich, eigentlich hast du gar keine Lust, aber irgendwie ringst du dich doch auf, einen Spaziergang zu machen. Und dann erlebst du eine richtig schöne Zeit mit Gott. Es war ein harter Tag, du bist richtig am Ende. Dann schaust du auf dein Handy, eine Freundin hat dir eine aufmunternde Nachricht geschrieben. Die Woche ist super voll, du weißt gar nicht, wie du das alles irgendwie überhaupt schaffen solltest. Und dann fällt der eine Termin aus und es ist wieder ein bisschen mehr Luft. Kannst du dich an eine solche konkrete Situation erinnern, in der Gott dich nicht alleine gelassen hat? Der zweite Mutmacher. Gott geht seinen Weg mit unseren Kindern. Aus Ismael, der am Anfang der Wüstenzeit so schwach wirkt, wird ein Mann, der mit den Bedingungen der Wüste optimal umgehen kann. Kinder, sie sind mit das Kostbarste, was es auf der Welt gibt. Doch mit der Kostbarkeit kommt auch die Verantwortung. Die Verantwortung für die Kinder und für die Erziehung. Und das kann eine enorme Herausforderung sein. Ich kann mich gut an meine Mama und meinen Papa erinnern, wie sie immer mit uns mitgefiebert haben. Sie haben es mir nie genauso gesagt, aber sie standen vor Fragen wie: Was wird aus unseren Kindern? Werden sie im Leben klarkommen und was müssen wir ihnen mitgeben, damit sie das Leben gut meistern können? Und sicherlich haben sie sich oft Sorgen gemacht, denn sie waren dabei. Sie waren dabei bei den Fußballturnieren meiner Geschwister, bei den Chorauftritten der Schule und auch in den Zeltlagersgottesdiensten. Sie waren dabei, als es Streit gab zwischen Freunden, als unsere Oma starb und bei den großen und kleinen Unfällen, die wir gehabt hatten. Und das Größte und Wertvollste, was sie für uns machen konnten, war ihr Gebet. Dass sie immer wieder eingestanden sind, für uns gefleht haben, dass Gott mit uns seinen Weg geht. Denn sie wussten, Gott ist mit dabei. Bei ihnen als Eltern und auch bei uns Kindern. Und es hat sich gelohnt. Mittlerweile sind wir alle drei in der Ausbildung, die uns richtig erfüllt. Deswegen lasst mich als Tochter sagen: Mama, Papa, fürchte dich nicht. Gott geht seinen Weg mit uns. Zusammengefasst lassen sich aus dem Text also drei Schlüsse ziehen. Erstens, Gott fordert uns heraus, wie er auch Abraham herausgefordert hat. Und dabei lässt uns Gott nicht allein, wie er auch Hagar und Ismael nicht allein in der Wüste gelassen hat, sondern er hört unsere Gebete. Und drittens, er geht seinen Weg mit den Kindern, so wie er auch mit Ismael seinen Weg gegangen ist. Doch was heißt es jetzt konkret? Das heißt nicht, dass wir jede Entscheidung einfach leichtfertig treffen sollten oder dass schwere Zeiten doch leicht zu bestreiten sind. Nein, es heißt vielmehr, dass wir es nicht allein machen müssen. Dass auch, wenn wir es mal nicht so spüren, Gott bei uns ist und uns nicht allein lässt. Er hört uns und er hört unsere Gebete. Deswegen, fürchtet euch nicht, Gott ist mit dabei. Amen.